InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder auch mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg und wir, das sind Annette Hennigs, hi.
Hallöchen.
Und Elena Terhalle.
Hallo.
Und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst doch gerne auch eine Bewertung da bei Spotify, Apple Music oder wie das sonst noch so alles heißt. Das hilft uns auch immer sehr. Genau, heute ist ja Montag, der 4.11.2024 und nachdem wir in den letzten Folgen thematisch uns immer einen Schwerpunkt gesucht haben, freue ich mich heute besonders, dass wir auch mal wieder eine etwas vermischte Folge haben, weil es nämlich gewissermaßen einen Reisebericht zu einer großen Konferenz gibt.
Genau, Till war nämlich im schönen California gewesen.
Ja. Habe ich einige KollegInnen mit neidisch gemacht. Und bevor wir damit beginnen mit dem Reisebericht, haben wir aber auch ein bisschen Feedback bekommen.
Genau, wir haben zwei Anmerkungen, beziehungsweise eine Anmerkung und eine Ankündigung. Die Anmerkung ist einmal zu unseren letzten Folgen. Da ging es ja um die gramnegativen Erreger. Und da hat Frau Geringer aus Hannover angemerkt, richtig angemerkt, dass es bei den AMC-Bildnern nicht nur der Enterobacter cloacae ist, sondern Enterobacter cloacae Komplex. Also es sind mehrere Enterobacteriaceae in diesem Komplex, die zu den AMC-Bildnern gehören. Das war nochmal wichtig, uns das jetzt auch hier nochmal zu erwähnen. Und danke, dass du so aufmerksam warst, Frauke. Genau, und die zweite Ankündigung, die wir gerne nochmal machen wollten, ist, dass im Februar, und zwar vom 13. bis zum 15. Februar, findet das DGI-DZIF-Meeting in München statt. Das ist die gemeinsame Jahrestagung von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Und hier gibt es erstmals mehrere Parallelsymposien auch für klinisch tätige Infektiologinnen und auch Kliniker, die in der Ausbildung sind und richtet sich damit speziell auch an die DGI-Mitglieder und nicht nur an die nur in Anführungszeichen DZIF-Wissenschaftler. Also wir laden alle Wissenschaftler, die wissenschaftlich infektiologisch interessiert sind, aber auch Kliniker sind herzlich zu diesem Meeting eingeladen im Februar.
Genau, und dann hatten wir noch eine zweite Rückmeldung und zwar von einer Kollegin aus dem UKE, Flaminia Oliaro, unsere Mikrobiologin. Ich hatte mich beim letzten Mal so ein bisschen echauffiert, dass wir nicht mehr ESBL mitgeteilt bekommen auf den Befunden. Und sie hat dann einen ganz interessanten Vortrag uns nochmal weitergeleitet, der nochmal so ein bisschen die Problematik von diesen ESBL, sowohl Testungen, die nicht ganz zuverlässig funktionieren und auch zwischen Laboren unterschiedliche Ergebnisse bringen, aber auch tatsächlich, wenn man eine ESBL nachweist, dann wird es meistens ja sowieso in der phänotypischen Resistenz schlägt sich das nieder. Und man hat auch gezeigt, dass sozusagen durch das Reporting von ESBL, also einfach, dass da stand, hier ist ein ESBL, deutlich breitere Antibiotikatherapie gemacht worden ist. Es gibt eigentlich keinen Benefit gezeigt, dass das tatsächlich klinisch was verbessert. Insofern, also da nochmal, das ist schon sinnvoll, dass das nicht mehr angegeben wird von unseren Mikrobiologen. Das nochmal. Aus unserer Mikrobiologie.
Ich finde es wirklich auch komplex, weil da war ja doch auch in dem Vortrag, ich habe mir auch durchgelesen, deutliche Kritik an diesem Merino-Trial und so. Und genau, kann man, glaube ich, auch viel dran kritisieren. Aber dass es sozusagen in dieser Reanalyse dann nicht mehr statistisch signifikant ist, I don't know, dann ist es irgendwie von 14% auf 13% oder so. Also ja, naja, man kann, glaube ich, viel diskutieren in beide Richtungen bei dem Merino-Trial. Ne?
Ja, gut. Aber dann wechseln wir jetzt mal und jetzt geht's zum Thema ID Week und Kalifornien, würde ich sagen, Till. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also ich war zum ersten Mal, ich war da vorher auch noch nicht, auf der ID Week. Das ist so die große ID, also Infectious Diseases, also Infektiologie-Kongress in den USA. Ist immer in einer anderen Stadt und dieses Jahr war es im schönen Los Angeles. Und da war ich und konnte die Gelegenheit auch nutzen, mit ein paar Menschen auf dem Kongress zu sprechen. Und deswegen haben wir auch so ein paar O-Töne dabei. Ansonsten war es natürlich total cool. Also der Kongress war super. Es war wenig international, war sehr US-lastig. Also das war bei der ECCMID zum Beispiel anders. Waren wirklich, also genau, ich glaube, ich war einer von den sehr wenigen Ausländern gefühlt. Ja, aber ansonsten war es natürlich cool, weil ich habe wirklich Stars aus dem Feld getroffen, würde ich mal sagen. Ein paar hört ihr auch in diesem Podcast in O-Tönen, weil ich das Glück hatte, dass ich mir so ein bisschen Fanboy spielen konnte und mehr berühmte Leute kurz einen O-Ton eingesprochen haben. Genau, und ja, es waren einfach, war einfach ganz cool, Leute zu sehen, die man halt, von denen man schon viele Paper gelesen hat und so. Das war irgendwie gut. Genau, die Stimmung war sehr nett. Es war, gab durchaus auch so ein bisschen soziales, soziale Events, würde ich sagen. Es gab zum Beispiel so eine, so ein Papi-Streichelzoo, also wo so kleine Hundewelpen in der Mitte saßen. Ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland so tierschutzmäßig ginge, aber es war hammer süß. Ich habe es auch gemacht, dass man so einen Hundewelpen auf den Schoß gekriegt und konnte den 10 Minuten lang streicheln. Das war sehr, sehr cool.
Das waren keine Schafsbabys und jetzt gibt es den Q-Fever-Outbreak.
Nein, das nicht. Genau, ansonsten L.A. natürlich wunderschön, warm, große Palmen, aber da, das war halt in Downtown und das ist schon auch ein bisschen eine roughe Gegend, würde ich sagen. Also abends waren da schon viele obdachlose Menschen, viele mit so also vermuteten Drogenabusers und so. Genau, da haben wir gleich auch noch so einen O-Ton zu. Ja, genau. Aber ansonsten natürlich L.A., wunderschön.
Ja, es war sehr schön. Till hat uns immer live sozusagen geupdatet und dann durften wir alle so ein bisschen mit Fangirlen teilweise und auch spannende irgendwie Snapshots vom Kongress. Also als wären wir dabei.
Genau, wir haben mitgeliefert.
Ja, sehr gut, ja. Cool.
Ja, und den ersten O-Ton, den ich einmal gerne mitbringen würde, ist von der Sarah Dong. Das ist die Moderatorin und Gründerin von dem großartigen Febrile-Podcast. Und die hat auf dem Kongress nicht nur ein bisschen über ihren Podcast geredet. Die hat ja auch noch einen zweiten Podcast, diesen Puscast. Da bin ich auch großer Fan von, den sie und Daniel Griffin irgendwann von dem Mark Crislip übernommen haben. Also diesem alten Infektiologen, der den früher mal alleine gemacht hat. Und jetzt dann haben die quasi vor ein paar Jahren diesen Podcast übernommen. Genau, also nicht nur diese beiden Podcasts, über die hat sie geredet, sondern sie hatte auch noch einen ID Escape Room, also so einen Escape Room mit dem Thema Infektiologie. Und da habe ich sie kurz was zu gefragt.
So Sarah, what was your highlight of the conference so far?
Well, I have to pitch our escape room, which is called Outbreak. So we have this really awesome experience where people can sign up and solve a bunch of ID related puzzles to escape the room. And we have a really cool Hollywood theme. So hopefully we'll have lots of people who get to come through and learn more about ID.
Yeah, I just did it this morning. It was really, really amazing, really amazing. Will you do a paper on the second escape room as well, like last year?
Oh, I don't know. We haven't talked about it yet. Okay. But we'll probably, you know, regroup after this and see what we think. Yeah.
Thank you.
Yeah. Ja, stimmt, genau. Das Paper war nämlich gerade zu dem Zeitpunkt rausgekommen über den Escape Room vom letzten Jahr, wo sie anscheinend auf der letzten ID Week auch schon mal einen gemacht hatten. Also, und dann haben sie da auch noch ein Paper in Off ID drüber geschrieben. Ziemlich cool, fand ich.
Das ist ja witzig.
Das ist cool. Genau. Also da haben sie sozusagen beschrieben, weil sie haben so danach dann so ein Survey gemacht, davor und danach, glaube ich. Und dann haben sie so genau beschrieben, wie sie das quasi als didaktische Methode zum Infektiologie-Lehre machen, angewandt haben. Fand ich ziemlich cool.
Ja, ich finde die wahnsinnig beeindruckend, was die da irgendwie mit ihren beiden Podcasts irgendwie macht. Also ich finde den Febrile empfehle ich auch jedem, der irgendwie anfängt, Infektiologie zu machen. Ich höre den ja auch immer noch, ehrlicherweise. Man lernt immer wieder neue Sachen und man den Podcast finde ich halt super, um irgendwie up-to-date zu bleiben, weil man ja überhaupt nicht mehr hinterherkommt mit diesen ganzen Neuigkeiten und auch immer sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also schon, ich weiß nicht, wie die das, die arbeitet ja auch noch nebenher, ne? Das ist schon echt total verrückt.
Ich weiß es auch nicht.
Ja. Ja. Cool, auf jeden Fall.
Ja, ziemlich krass, genau. Und dann habe ich auch noch einen etwas längeren O-Ton mitgebracht. Und zwar hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass da in Downtown LA doch ziemlich viele obdachlose Menschen auch zu sehen waren. Und das ist, glaube ich, in ganz Kalifornien oder vor allem in den Großstädten von Kalifornien ein großes Problem. Unter anderem auch wegen des Wetters, weil halt viele Menschen, die obdachlos sind und so weiter, nach Kalifornien kommen, einfach weil es sich da leichter auf der Straße leben lässt. Hat, glaube ich, auch noch ganz viele andere Probleme, genau.
Ja, und vor allen Dingen, weil die ja auch tatsächlich von den benachbarten Bundesstaaten mit Bussen nach Kalifornien gekarrt werden, ne? Mhm. Also Kalifornien hat eine sehr liberale Politik und die werden da halt nicht irgendwie in Busse gesetzt und weggefahren, aber das nutzt natürlich die anderen Bundesstaaten. teilweise so relativ gnadenlos aus. Ne?
Ja, naja, es ist ein gespaltenes Land. Ja. Genau, auf jeden Fall habe ich Randy Perry getroffen. Das ist noch eine Medizinstudentin und die hat aber, bevor sie studiert hat, als EMT gearbeitet, als Emergency Medical Technician. Das entspricht hier vielleicht so am ehesten so einer Notfallsanitäterin, würde ich sagen. Genau, und ich fand, die hatte irgendwie eine coole Perspektive auf die Behandlung von Menschen, also von so homeless people. Das können wir einmal reinhören.
So I'm here with Randy Perry from Seattle and I wanted to ask you, what's your perspective on the medical care of people who live on the streets?
Yeah, absolutely. So the medical history of care for those who are unhoused has been pretty dark, actually. These are the folk that haven't traditionally been listened to by providers. They'll go to them with their problems, with their concerns, with their fears, with their pain, to be dismissed as drug seeking or as lying to get attention or a warm place to stay for the night. And essentially they've been brushed off. These actions over time have rightfully lost the trust of these individuals. They come to us and they say, we need you. We need your help. We're hurting, we're cold, we're lonely, we're in pain, and that's been completely brushed off. And as anyone could understand, that breaks their trust and they stop coming to us. And so instead of coming to the people who are supposed to help, the healthcare providers who have the space set aside, these individuals are stuck oftentimes outside without a place to go. And there's a lot of strife between this population, this community, and the general population, and that often ends in conflict and harsh words and judgment on this community that isn't necessarily fair. I think in order to overcome this, instead of looking at that fear and pain as a problem, as extra time, or as a burden, you can see it for what it is, and that's the trust that we've broken between the healthcare system and these individuals. So in order to overcome that, instead of just treating everyone the same, which is the equality approach, we need to shift our perspective and look at a more equitable approach, which is looking to see, okay, where are these individuals at? What do they need? And meet them where they're at instead of where we want them to be. That means giving them extra time. That means sitting down and listening to every little concern, which may feel like a lot, but at the same time, this is somebody's life. This is their pain. This is their story. And that's worth something, no matter who they are, no matter what they've been through, no matter where they live or where they stay or where they sleep. Even just one person you can stop and listen to, that teaches them that we actually do care. They are more than just a passing face. They are somebody to us. Person to person, you can actually help someone. And when they learn that, when we're able to teach them that, when we're able to rebuild that trust, they'll be able to go to their community and share that, you know, this hospital, this emergency department, this physician is a safe space. And once you have that safe space, that'll spread. Word will spread and we'll be able to rebuild that trust and we'll be able to actually meet the needs of this very vulnerable community.
Okay, great.
Ja, ich fand die Perspektive irgendwie cool. Ich meine, man sieht ja in deutschen Notaufnahmen schon auch immer mal wieder obdachlose Menschen und ich glaube, es ist schon so, dass denen oft mit Vorurteilen begegnet wird im Medizinsystem allgemein. Deswegen fand ich diese Perspektive, das so mal umzudrehen und sich sozusagen zu fragen, was können wir denn machen, um da sozusagen auch so ein bisschen Vertrauen wiederherzustellen, irgendwie ganz cool. Gut, dann kommen wir mal zu unserem Hauptteil. Da haben wir uns nämlich 4 verschiedene Themen vorgenommen, auf die wir heute so ein bisschen einen etwas kürzeren Fokus jeweils legen wollen. Das erste ist das Thema RSV und ich hatte einen O-Ton aufgenommen und kurz Hallo gesagt dem Barney Graham. Das ist so ein sehr bekannter Forscher und Kliniker in den USA, der ganz wesentlich an der Entwicklung von den SARS-CoV-2 Impfstoffen, also vor allem den mRNA-Vakzinen von Moderna beteiligt war und der ist halt schon ein bisschen älter und hat damals schon an den RSV-Vakzinen auch geforscht. Also der ist Immunologe und Virologe am National Institute of Allergy and Infectious Diseases, diesem NIAID und mit dem habe ich darüber gesprochen, weil er darüber auch eine Keynote-Lecture gehalten hat, wie sozusagen die Impfstoffforschung zum Thema RSV ermöglicht hat, in so kurzer Zeit die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auf mRNA-Basis herzustellen.
So how was it for you to see these RSV vaccines in the last one or two years finally reach the clinical the clinics and really get out to patients after all those decades of throwback also?
It's obviously very gratifying to see that we now have products that can be used in humans 70 years after the virus was discovered and 60 years after an event that made vaccines put them on hold for a couple of decades. So getting to a vaccine, having that story of basic science and basic research, you know, providing the information and tools we needed to get to a new vaccine is also a great story for why we should support basic research.
Thank you so much.
Ja, genau, also wo wir halt drüber geredet haben, war genau diese Entwicklung von dem RSV-Vakzin und da sind wir ja auch schon mal drauf eingegangen, in der Folge 77, glaube ich, da ging es um die RSV-Impfung und ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen was zu der Geschichte erzählt, oder?
Ja, haben wir schon, genau.
Okay.
Aber du kannst es ruhig noch mal kurz sagen, finde ich.
Ja, vielleicht den Zusammenhang, weil ich finde es auch selber so spannend. Also das Problem war ja, dass es in der RSV-Impfstoffentwicklung ja diese eine legendäre Studie in 1965, 66 gab, wo so immunnaive Kinder mit diesem Formalin inaktivierten FI-RSV-Vakzin geimpft sind. Und dann sind zwei von diesen Kindern gestorben, als sie sich in der darauf folgenden Saison dann zum ersten Mal mit RSV infiziert hatten. Genau. Man wusste erst nicht, warum das so war, weil sonst war sozusagen die Case-Fatality-Rate halt viel, viel niedriger. Also das waren jetzt, glaube ich, von 23 Kindern oder so sind halt zwei gestorben. Also das war schon eine sehr hohe Case-Fatality-Rate. Genau. Man wusste erst nicht, woran es lag. Und dann hat man halt erst mit den Jahren und Jahrzehnten rausgekriegt, dass es daran lag, dass sich eben keine neutralisierenden Antikörper gebildet haben, sondern eben nicht neutralisierende Antikörper mit so einer geringen Bindekraft und die haben dann quasi die Viren eben nicht neutralisiert, sondern haben sich dann gemeinsam mit denen abgelagert und vor allem eben im Lungengewebe und das dann sozusagen zu einer verstärkten Erkrankung, also so einer Vaccine-Enhanced Disease geführt. Und wie man sich vorstellen kann, und das hat der Barney Graham ja auch gerade angedeutet, war das sozusagen der Major Shock und hat einfach diese Impfstoffforschung für RSV, aber auch so ein bisschen generell wirklich um Jahrzehnte zurückgeworfen. Und dann hat man halt erst über in den Jahrzehnten Fortschritte gemacht, diese Vaccine-Enhanced Disease besser verstanden und genau, da vor allem diesen Unterschied zwischen den neutralisierenden, nicht neutralisierenden Antikörpern verstanden. Und man hat vor allem verstanden, was mit dem Oberflächenmolekül von RSV los ist. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, es gibt ja ein F- und ein G-Protein und das F-Protein ist das Interessante. Und bei dem RSV, und das ist eben so metastabil, das heißt, das konvertiert immer spontan zu diesem Postfusions-F und es brauchte sozusagen relativ große Anstrengungen, um überhaupt mal so ein Präfusions-F in einer stabilen Variante erstmal herzustellen. Da musste man sich so gewissermaßen so molekularer Zangen und so Tricks bedienen. Nein, dann hatte man das irgendwann gebaut, hatte davon eine kristalline Struktur, das war so in den Nullerjahren. Und dann konnte man eigentlich erst anfangen, das richtig zu testen und hat halt gesehen, oh, dieses Präfusions-F ist eigentlich das, was immunogen ist und ist das, was die neutralisierenden Antikörper hervorruft. Das heißt, das ist das, was wir brauchen, um auch ein Vakzin zu bauen. Und das hat sozusagen dann jetzt die RSV-Vakzine ermöglicht, die in den letzten wenigen Jahren rausgekommen sind. Und der coole Nebeneffekt war eben, dass sich diese Grundannahme, nämlich von ich habe ein wichtiges Oberflächenmolekül, beim RSV ist das F, das ist in einem Trimer organisiert, also es besteht aus drei Organisationseinheiten und das liegt in einer Präfusions- und einer Postfusionsvariante vor und die Präfusionsvariante ist die immunogene, die relevant ist, dass sich dieses ganze Wissen auch genau auf SARS-CoV-2 eben übertragen ließ. Da war es jetzt eben nicht das F, sondern eben das S, das Spike-Protein, kennen wir auch alle, und das liegt auch als Trimer vor und ist auch in der Präfusionsvariante sozusagen stabil. Und man konnte quasi die gleichen molekularen Tricks, die man dann schon kannte, konnte man und ganz konkret der Barney Graham eben anwenden, um kurz nachdem diese Sequenz für SARS-CoV-2 draußen war, schon zu sagen, wir müssen da jetzt die und die Mutationen und Veränderungen einführen, damit wir diese Präfusionsvariante kriegen, zum Beispiel mit der mRNA, die wir gebaut haben, damit die immunogen sein wird. Und das war sozusagen dieses Wissen, was eben in den vielen Jahrzehnten der Impfstoffforschung zu RSV generiert wurde, konnte man da dann quasi in wenige Wochen zusammenstauchen bei der SARS-CoV-2-Impfstoffentwicklung, ne? Und das hat dann, glaube ich, wiederum aber jetzt auch in einem nächsten Schritt die Entwicklung von diesen neuen RSV-Impfstoffen auch nochmal begünstigt. Und da gab es seit der Folge, die jetzt ja auch schon wieder ein paar viele Monate her ist, Folge 77, die wir darüber gemacht haben, gab es nämlich auch noch ein paar Änderungen, ne?
Genau, das habe ich mir heute noch mal ein bisschen angeguckt und auch die Vorträge von der ID Week. Letztendlich, die Folge haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Oktober gemacht. Und mittlerweile ist es in Deutschland ja so, dass wir die STIKO die Empfehlung jetzt rausgegeben hat, dass zwei Impfstoffe, Arexvi und Abrysvo, genau, für jetzt zugelassen sind. Generell für Personen ab 75 Jahre und für Patienten mit Vorerkrankung ab 60 Jahre. Das ist in Deutschland so jetzt seit diesem Jahr und mittlerweile ist es jetzt auch wirklich so, ich glaube, dass die Krankenkassen jetzt auch die Impfung mittlerweile übernehmen. Und jetzt war es eigentlich ganz cool auf der ID Week, weil in den USA war das so, dass die eigentlich, die haben letztes Jahr schon die Empfehlung rausgegeben für die Impfung. Auch für diese beiden Impfstoffe. Mittlerweile ist in den USA auch der mRNA-Impfstoff zugelassen und empfohlen, den wir auch in Folge 78 schon mal als Update vorgestellt hatten.
Der mResvia, ne?
Genau. Genau. Und da wurde letztes Jahr, kam die Impfempfehlung schon und dementsprechend haben wir jetzt nach einem Jahr schon Real-Life-Daten von der Wirksamkeit der Impfung. Und das wurde jetzt auf dem Kongress auch dargestellt und das fand ich eigentlich ganz cool. Das waren, glaube ich, mindestens 4 Studien, die vorgestellt wurden. Und eine hatte ich mir mal so ein bisschen genauer angeguckt, die größte von denen. Genau, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum das so jetzt interessant ist, auch die Real-Life-Daten, weil die RSV-Impfstudien zu den beiden Impfstoffen, die ich gerade genannt hatte, die hatten einige Limitationen. Und es ist einmal so gewesen, dass überhaupt keine immunkomprimierte Patienten eingeschlossen waren. Dann auch nur wenige Erwachsene, also unter 8% der Studienteilnehmer, waren überhaupt über 80 Jahre alt. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Impfung ist ja jetzt eigentlich empfohlen erst ab diesem.
Ab 75, genau.
Genau.
Und für 60 bis 74 mit schwerer Grundkrankheit.
Genau. Ja, genau. Aber es ist halt so, dass auch in diesen Zulassungsstudien die chronischen Erkrankungen nur unter 52% der Studienteilnehmer überhaupt chronische Erkrankungen hatten.
Okay.
Das heißt, wir hatten viele gesunde, junge Menschen sozusagen, jüngere Menschen, sag ich mal, die eingeschlossen waren. Und das Endpunkt oder Outcome der Studien waren symptomatische Patienten. Und was uns ja letztendlich schon doch fast noch ein bisschen mehr interessiert ist, wie ist die Hospitalisierung, wie ist die Aufnahme auf der Intensivstation? Und das sind alles Daten, die jetzt liegen jetzt aus den Real-Life-Studien vor. Ich habe mir eine mal ein bisschen genauer angeguckt. Das ist die größte von denen, wo fast 300.000 Studienteilnehmer eingeschlossen wurden. Von September 2023 bis März 2024. Und da hat man die gematcht sozusagen, die einen, die geimpft wurden, mit den Kontrollen und hat dann geguckt, RSV-assoziierte Vorstellung in der Notaufnahme oder Notfallpraxis, RSV-assoziierte Hospitalisierung. Man hat Ältere auch geimpft, chronisch Kranke, also die Studienpopulation war viel gemischter. Und man muss sagen, letztendlich zeigen diese Real-Life-Daten weiterhin eine sehr, sehr gute Impfwirksamkeit von 82% des Impfstoffes. Also das sind beide Impfstoffe, die ungefähr in gleichen Anteilen in dieser Studie verimpft worden sind. Und diese Effektivität zeigt sich eigentlich in allen Studien, die jetzt da zu den Real-Life-Daten durchgeführt worden sind. Und ich finde, das ist doch irgendwie jetzt toll zu sehen, dass diese Impfstoffe wirklich dann auch in der wirklichen Welt bei diesem Patientenklientel einfach so wirksam sind. Was man sich ja denken konnte, aber bisher die Daten noch nicht hatte. Und jetzt muss man, genau, in Deutschland fangen wir jetzt halt erst an zu impfen in dieser Saison. Und der mRNA-Impfstoff ist aber eine Empfehlung von der STIKO jetzt noch gar nicht beinhaltet, sondern das sind die beiden anderen Impfstoffe, die wir vorhin genannt haben.
Gibt es denn auch, also man muss sagen, in Deutschland ist ja der eine Impfstoff auch für die Schwangeren zugelassen, genau, im letzten Trimester, ne, zum Schutz der Neugeborenen. Gab es denn Daten zu Schwangeren, also
noch keine Real-Life-Daten, genau. Und ich habe auch nämlich für einen Vortrag letztens mir die Empfehlungen von der STIKO und von CDC nochmal gegenübergestellt und ich kann die kurz nochmal wiederholen. Also es ist ja schon empfohlen, jetzt nämlich allen Neugeborenen und Säuglingen einen Impfschutz zukommen zu lassen. Das ist ja wirklich eine wesentliche Neuerung, also nicht mehr nur denen mit Vorerkrankungen. Das war früher eben anders, als wir noch nicht diesen neuen Antikörper, den der Sevimab, über den wir hier auch schon ein paar Mal geredet haben, dass wir den noch nicht hatten. Und das empfiehlt die STIKO auch mittlerweile, also dass man den Sevimab nach Körpergewicht dosiert einmalig gibt. Und vielleicht nochmal ein spannendes Detail, weil ich das auch ab und zu schon gefragt wurde, ist, wann man denn das geben soll, in Abhängigkeit von der Saison. Und da unterscheidet man grob, in welchem Halbjahr die geboren sind, die Kinder. Also wenn die zwischen April und September geboren geboren sind, dann soll man die Impfung vor der ersten Saison geben, weil dieses RSV-Virus hat ja so eine ganz strikte Saisonalität. Also das tritt praktisch nicht vor November, Dezember auf. Genau, also wenn man April bis September geboren ist, dann zwischen September und November impfen, also vor der Saison. Und wenn man jetzt in der Saison geboren wurde, also sagen wir mal zwischen Oktober und März geboren wurde, dann soll man die Impfung eigentlich sofort nach der Geburt geben oder sagen wir bei der U2 oder so. Das fand ich nochmal so eine ganz gute Handlungsanweisung.
Ja, genau. Und man muss sagen, dass Kinder von geimpften Müttern das ja nicht kriegen sollen. Ne? Also das sagt die STIKO auch. Also wenn die Mutter im letzten Trimester geimpft worden ist, brauchen die eben aufgrund des Netzschutzes keinen Sevimab, außer die haben jetzt irgendwie, sind wirklich schwerst Hochrisiko-Kinder. Ja. Ne? Genau, da hatte ich nämlich letztens auch so eine Frage, da musst du mich auch nochmal rein wursteln.
Genau, und ich finde eigentlich die CDC-Empfehlungen hinsichtlich Kinder am besten. Die sagen nämlich ganz unkompliziert, die Kinder sollten eine Form des Schutzes bekommen und das kann eben entweder das Sevimab fürs Kind sein oder es kann die Impfung für die Frau zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche sein.
So sagt die STIKO eigentlich auch nur mit sehr viel komplizierteren Worten.
Sehr, sehr kompliziert. aber sie sagen sozusagen, Impfung für die Mutter kann noch nicht empfohlen werden wegen keine Daten oder irgendwie so. Ja, naja, genau. Aber
so, nachdem wir gerade eh so ein bisschen hin und her gesprungen sind, muss ich jetzt noch eine Live-Korrektur einfügen. Also die STIKO empfiehlt tatsächlich nicht dezidiert die Impfung für die Schwangere. Der Impfstoff ist aber zugelassen, das Abrisvo. Und die gynäkologischen Fachgesellschaften empfehlen es aber. Also wie man sieht, Germany as complicated as usual, aber inhaltlich sinnvoll ist es sicherlich schon. Jetzt kommen wir nämlich zur Lenacapavir. Und da hat Till, jetzt können wir alle mal so ein bisschen Fanboy und Girl. Sag doch mal, mit wem hast du gesprochen?
Ja, genau, mit einer echten Größe in dem Feld, nämlich dem Paul Sachs. Das ist ja, der ist klinischer Direktor der Abteilung Infektiologie am Brigham's Women's Hospital in Boston und ist auch Harvard-Professor für Medizin. Und genau, der ist so ein bisschen so der HIV-Superstar. Der hat so einen sehr bekannten Blog auch unter anderem, ist, glaube ich, auch Chief Editor oder so bei dem OFID. Also da macht er auf jeden Fall auch mit. Ja, genau, und ist sehr bekannt. Den habe ich zumindest kurz gefragt, was er von dieser neuen Studie Purpose 2, auf die wir gleich auch noch eingehen werden, zu dem Lenacapavir hält.
So I'm here with Paul Sachs and I just wanted to ask you, what was the highlight of the conference for you so far?
Well, I would have to say that, not surprisingly, it's the summary results of Purpose 1 and Purpose 2 of Lenacapavir for PrEP. We knew already that Purpose 1, that it was highly effective in women, but now we have this large study in men who have sex with men and trans women, and it is almost as effective.
Yes.
And, you know, this is potentially transformative for the field of pre-exposure prophylaxis and HIV prevention.
Of course. Thank you very much.
No problem.
Thank you very much. Cool.
Genau, und vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Recap. Was ist denn eigentlich Lenacapavir und warum setzen wir das ein und warum war Purpose 1 so ein großer, warum hat das so viel Aufsehen erregt?
Ja, Lenacapavir ist ein Inhibitor des HIV-Capsid und das Tolle an diesem Medikament ist, dass das subkutan verabreicht wird und nur zweimal jährlich überhaupt verabreicht wird. Und in dieser Purpose 1 und Purpose 2 Studie war das so, dass es eingesetzt wurde als PrEP. Und das waren beides Phase 3 Doppelblindstudien mit randomisiertem Design. Und die Purpose 1, das hat der Paul Sachs ja gerade schon gesagt, die war bei cisgender Frauen und Mädchen im Alter von 16 bis 25 Jahren und die ist in Südafrika und Uganda durchgeführt worden. Es sind insgesamt mehr als 5000 Frauen eingeschlossen worden. Und das Lenacapavir wurde als PrEP verglichen mit Truvada oder mit Descovy. Und das Wahnsinnige in dieser Studie war, dass die HIV-Inzidenz in der Lenacapavir-Gruppe bei null lag. Also es trat kein einziger HIV-Fall auf in dieser Gruppe, während unter Truvada und Descovy vergleichbare Anzahl von HIV-Fällen auftraten.
Und vielleicht nur noch mal zur Ergänzung, Truvada und Descovy sind ja die Handelsnamen von den beiden bisher seit vielen Jahren verfügbaren HIV-PrEP-Formulierungen als Tablette, ne? Also Tenofovir Alafenamid und Emtricitabin, also Descovy, oder Tenofovir Disoproxil Emtricitabin, das Truvada.
Genau, und jetzt ist die Purpose 2, ich glaube, die ist erst auf der ID-Week jetzt vorgestellt worden, ne? Ich habe das jetzt vorher nicht gesehen, genau. Das ist letztendlich eine Studie, die jetzt in vielen, vielen anderen Ländern durchgeführt wurde, in Südamerika, aber auch in den USA, in Thailand, in Südafrika. Und die hat diesmal bei cisgender Schwulen, Bisexuellen oder und anderen, dann Transgender Women, Transgender Männern und non-binäre Personen, die letztendlich rezeptiven Analsex mit Männern hatten, ist sie durchgeführt worden. Und in dieser Studie ist Lena Kapavir verglichen worden mit Truvada. Und hier hat das eine Reduktion im Vergleich, also Lena Kapavir, da gab es zwei Fälle in der Gruppe von Lena Kapavir, die eine HIV-Infektion sozusagen akquiriert haben. Aber man muss sagen, es war auch eine Studienpopulation von über 2.100 Probanden, die Lena Kapavir erhalten hatten. Das heißt, dass Lena Kapavir hat im Vergleich zu Truvada die HIV-Inzidenz um 89% reduziert und im Vergleich zu gar keiner PrEP zu 96%. Also auch richtig gute Ergebnisse. Mhm. Das ist schon beeindruckend, finde ich.
Ja. Ja, ein paar Anmerkungen dazu. Also spannend fand ich, wie sie diese Background-HIV-Inzidenz berechnet haben. Ich habe es auch ehrlicherweise nicht so komplett verstanden. Oder also was ich da rausgenommen habe, ist, man kann ja nicht gegen Placebo testen. Das wäre unethisch, weil man sozusagen gute, standardbewährte PrEP-Regime hat. Das heißt, man musste sich irgendwie was ausdenken, wenn man es mit gegen Placebo in der Theorie vergleichen wollte. Was sie halt irgendwie gemacht haben, ist, dass bei Studieneinschluss es schon einige Leute gab, die sozusagen ein Ausschlusskriterium, um eine PrEP zu kriegen, ist ja, dass man schon HIV hat, ein unerkanntes HIV, weil man das sozusagen nicht mit nur ein oder zwei Mitteln, wie es man jetzt in der Studie machen würde, behandeln wollen würde. Das heißt, man braucht immer zwingend einen HIV-Test, bevor man für eine PrEP-Studie eingeschlossen wird. Und da findet man unter diesen vielen, vielen tausenden Teilnehmenden, findet man dann auch welche, die das haben. Und durch die Positivrate bei diesem initialen Screening, also die sind dann nicht eingeschlossen worden, aber durch diese positiven Rate hat man irgendwie die Background-Inzidenz berechnet, wahrscheinlich mit einer komplizierten Formel. Und eine andere Anmerkung noch, als ich Purpose 1 gelesen habe, habe ich mich gefragt, oder was mir so ein bisschen aufgefallen war, das war ja diese Studie, die in Cisgender-Frauen und Mädchen in afrikanischen Ländern gemacht wurde. Das war mir so ein bisschen aufgefallen, dass die orale PrEP so extrem schlecht war. Mhm. Also die war ja kaum besser als die Background-Inzidenz. Das fiel sozusagen so ins Auge. Und das schien wohl daran zu liegen, dass aus verschiedensten Gründen diese PrEP-Einnahme nicht richtig erfolgt ist. Also genau. Es gibt wohl wahrscheinlich auch anatomische Gründe. Also orale PrEP scheint auch schlechter eventuell zu wirken bei sozusagen Frauen. Es braucht zum Beispiel länger, bis sich die Wirkstoffspiegel in der Vaginalschleimhaut aufbilden. Es braucht so 7 Tage irgendwie und in der Anal- oder Penisschleimhaut braucht es irgendwie nur 2 Tage. Aber genau, anyway, in Real-Life Studien schien es eben so zu sein, dass orale PrEP in diesen afrikanischen Settings nicht wirkt. Unter anderem, weil es eben aus verschiedenen Gründen auch Stigma und sowas nicht gut eingenommen wurde. Ne? Und dafür ist jetzt, glaube ich, sozusagen diese zweimal jährliche Injektion halt echt ein krasses neues Tool.
Ja.
Und wir haben auch noch, ich habe noch mit einer anderen gesprochen, mit einer ID-Attending aus Los Angeles auch, die da im Bereich HIV-Care arbeitet. Die hieß Katja Corrado und die hat mir nochmal berichtet, was das Lena Kapavir für sie potenziell heißen könnte, so in ihrem Alltag.
Okay, so I just visited a talk on the Purpose 2 study, and what do you think is the future of Lena Kapavir? Obviously, we're all very excited for it, but yeah, what do you think about the recent studies?
So I think it's really important to acknowledge that while PrEP, at least in the U.S., we FDA approved the use of PrEP in 2012, and the uptake of PrEP has been very different depending on the population that you look at. As you know, I don't know international data, I know more our data in the U.S., but in the U.S., the uptake in white MSM has been very nice, very high. And so we can see a lot of decreasing HIV transmission in that population. Where we haven't seen a decrease in transmission has been in all the other populations. Our young men of color, our young Black and Latino men, our young women or women or Black women are the ones who are highest at risk of getting HIV infection in the US. And so a lot of that is, why don't we have access to PrEP? Again, we've had it now for 12 years since 2012. So I think where lenacapavir steps in, it gives us access to medication that doesn't have to be thought about every day, that has excellent results based on the clinical trials, Purpose 2 that you just saw, and Purpose 1 as well, where women and other communities that are disproportionately affected can get the sub-Q injection and have protection for 6 months and then come back. So I think it really has to change the game of how we approach sexual health, how we approach prevention strategies. And because we know who's going to uptake it are going to be the white men, which is fine. That's great. That's wonderful. But let's not forget like our women, and let's not forget our men of color who are still struggling. So I think, gosh, getting a sub-Q injection twice a year versus taking daily PrEP.
Big difference.
Big difference.
And I guess one major reason is because it fits more with the everyday needs and like the life reality of the patients, right? It's not only the virological benefit that the drug offers, correct?
Absolutely. I think when you're a provider and you are asking a patient to take a medication to prevent a disease, that's such a harder sell. And you and I know, even patients who are HIV infected, who we say, I need you to take this one pill once a day and stay undetectable, it's still a struggle.
Yeah, and we think, how difficult can that be? You just take one drug a day. But in reality, it can be a challenge for patients.
Right? Absolutely. And for many reasons, right? I mean, in our field, we know, like, we don't shame and we don't stigmatize. But it actually can be very frustrating for those of us who knew what it was like to take the medications 10, 15 years ago, to take one pill once a day and people are still struggling,
yes.
Right? And so getting rid of that, especially in the prevention arena, and doing a sub-Q injection twice a year, it's going to be a game changer if we can afford it.
Yes. So that brings us to the topic of pricing. And we were just speaking about it, that it's probably unaffordable for large populations in the world because, yeah, some countries just can't afford it at all. So what do you think? How will this pricing develop and influence the distribution of lenacapavir in the future?
That is a much tougher question to answer. So in the United States, So I live in California, which is a very progressive state when it comes to expanded Medicaid, which is our, you know, federal program for people who are not eligible to get private insurance. In California specifically, we actually are able to give people who don't have documentation status, we can offer them Medi-Cal. If we don't have someone with insurance, we can use the patient assistance program and we can enroll them for medications if they're HIV positive and negative. So, but that's not the case everywhere in the US, right? You go into different states where they don't have expanded Medicaid, where they don't have access to people who are comfortable talking about sexual health. So it's still very divided, still very, and I'm obviously with the rest of the world. But at least in my world here in California, the big push is going to be to get the Medicaid to approve lenacapavir in their formulary. Because if something's not in your formulary, you just can't get it, or it's very difficult to get it. In other states, it's going to be mostly the uninsured who are going to have to battle to try to get the medication that, I mean, if cabotegravir injectables, right, cost over $5,000 to $7,000 an injection, I can't even imagine how much lenacapavir is going to end up costing. And then when you look at the rest of the world, I think especially in countries like South and Central America, it's going to be so much harder unless we have a way to manufacture these medications at a much lower cost at these different countries.
So do you see any form of alliance forming up in the HIV research community or maybe even patient advocacy community akin to the alliance that formed in the 2000s that pushed for equitable access to medications that are revolutionary, especially in low-income countries, while at the same time the high pricing could potentially remain in the high-income countries?
Yeah. I don't know how to answer that very, very well. Just because I think, I don't know if it's this generation or the time that we live in. Sometimes it can be very hard to get people to really sign on and be active for a cause that maybe doesn't affect them, but kind of affects them a little bit. And so, for example, we live in a world where tweeting something or where you post something and you think that's your engagement, when what we really need is people going to the government, people going to senator's office, people going to our elected representatives to like to make that the journey so that they can be aware that we're worried about the specific issue and then talk to different governments of different countries. That's really hard to do. So I'm a little bit pessimistic on that point, but I'm sure there's a lot of people who are optimists who can change my mind.
Okay, thank you very much. Thank you.
Ja, das fand ich nochmal einen wichtigen Punkt, den wir da zum Schluss angesprochen haben. Das ist halt echt ein Gamechanger, nochmal anders als die orale PrEP, die halt wirklich nur in bestimmten Populationen gut funktioniert hat. Und das ist jetzt, wenn man das breit verfügbar machen würde, dann könnte man, glaube ich, auf globaler Ebene so richtig doll was ändern am Verlauf der HIV-Pandemie. Und das wird nochmal spannend zu sehen sein. Und ich musste halt so ein bisschen an diese Aktivismus-Kampagnen in den Nullerjahren denken, wo sich in afrikanischen Ländern halt erst was daran geändert hatte, dass die Leute auch vernünftigen Zugang zu günstigen Medikamenten gegen HIV kriegen konnte. Das hat sich halt erst geändert, als da Leute wirklich Druck gemacht haben. Ne?
Ja, echt spannend. Also ich finde auch es ist ja schon ein ganz anderes Gesundheitssystem da drüben als hier. Dafür muss man, finde ich, immer noch sehr beeindruckend da auch zu arbeiten. Aber dann natürlich diese Problematik, und das stimmt ja schon so, und es ist ja, gibt irgendwie viel Aktivismus, aber auch so viel so Sofa-Aktivismus, ne? Also dass man jetzt wirklich da. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also ich finde es sehr treffend formuliert, was sie da alles gesagt hat. Echt ganz spannend, ja.
Genau, und in Deutschland ist es auf jeden Fall noch nicht auf dem Markt. In den USA scheint es auch noch nicht da zu sein. Aber es wird ja bestimmt jetzt in den nächsten Monaten bis Jahren irgendwie kommen. Und dann, ja, das wird bestimmt sehr teuer sein. Und ja, mal sehen, wie es in Deutschland wird. Ne? Gut, dann machen wir jetzt hier mal einen Shift zum dritten Thema, und zwar sind das die Long-Acting Glykopeptid-Antibiotika und Dalbavancin insbesondere. Ich habe so eine Session dazu besucht und wir wollen etwas über den DOTS-Trial reden. Vielleicht als Einführung einmal, was sind das? Glykopeptid-Antibiotika, das ist ja nur so eine große Gruppe, da gehört Vancomycin dazu, Teicoplanin hat man schon mal gehört, und eben das Dalbavancin. Und es gibt noch ein anderes, das ich ehrlicherweise noch nie vorher gehört hatte, Oritavancin. Das ist wohl schon in den 10er-Jahren auch in Europa zugelassen. Und die ersten Sessions gingen um diesen Vergleich von diesen beiden Substanzen, Oritavancin versus Dalbavancin. Das sind eben beides sehr lang wirksame, gegen Gram-positiv Erreger wirksame Antibiotika. Und genau, die sind eigentlich sehr ähnlich. Langwirksam heißt, die haben wirklich lange, lange Halbwertszeiten. Also das Dalbavancin hat so knapp 350 Stunden Halbwertszeit. Das Oritavancin hat immer noch so 250 Stunden ungefähr Halbwertszeit. Und das Dalbavancin hat gewissermaßen eine kleine Schwachstelle, dass es nämlich durch das Van-A-Gen eine Resistenz bekommen kann. Also wenn der Erreger, in der Regel ja Ephesium, also ein Enterococcus, dieses Van-A-Gen hat und zum VAE wird, dann kann es eben durch das Van-A-Gen inaktiviert werden. Nicht durch das Van-B-Gen, aber genau.
Das Gute ist, in Deutschland haben wir ja mittlerweile tatsächlich überwiegend Van-B. Also wir sind nochmal on the lucky side.
Ja, genau. Aber ansonsten kann man sich das Dalbavancin eigentlich vorstellen, so ein bisschen wie so ein langwirksames Vancomycin. So. Und wie gesagt, sehr, sehr langwirksam. In der Session, gab es dann erst einige Studien, wie gesagt, zu Oritavancin. Dann haben sie es nochmal verglichen mit unterdosiertem Daptomycin, also nicht Dalbavancin, sondern Daptomycin. Und oh Wunder, wie alles, wenn man irgendwas gegen unterdosiertes Daptomycin vergleicht, dann ist die Vergleichssubstanz besser. Aber genau, anyway, das Interessante war dann ja eigentlich der Vergleich Oritavancin versus Dalbavancin. Da muss man aber sagen, gab es einfach schlechte Datenlage für insbesondere für die schweren Infektionen, für die wir diese Long-Acting Glykopeptide eigentlich einsetzen wollen. Und nämlich das, wo mich das in der klinischen Praxis interessiert, sind sozusagen schwerste Infektionen, also Blutschirminfektionen, Osteomyelitis, Endokarditis und so weiter, die man sonst nicht gut anders behandeln kann. Und vor allem setzt sich in Situationen ein, wo man schon mal einen Lead-In gemacht hat, also mindestens wahrscheinlich wenige Wochen behandelt mit einem anderen Antibiotikum. Und das ist natürlich was man gar nicht gut in Studien unbedingt untersuchen kann. Das habe ich auch nach dieser Session so ein bisschen verstanden, weil Medikamente ja üblicherweise auch zugelassen werden als Einzeltherapie bei bestimmten Infektionen. Und gerade auch diese komplizierten sozusagen Blutstrominfektionen, Endokarditis und sowas, das ist einfach komplizierter zu untersuchen in Studien. Die Patienten sind kränker und so weiter. Das ist alles schwieriger, als wenn man jetzt einfach Skin and Soft Tissue Infection oder irgendwie Harnwegsinfektionen machen kann oder so. Das ist sozusagen für Zulassungsstudien immer einfacher. Genau. Naja, und den DOTS-Trial, über den ich jetzt kurz berichten will, der heißt DOTS, für, ist eine Abkürzung für Dalbavancin as an Option for the Treatment of Staph aureus bacteremia. Also es geht um Staph aureus bacteremie und die Rolle von Dalbavancin da drin. Und ich habe mit dem, also der Trial selber ist noch nicht publiziert, es ist schon ein Studienprotokoll davon publiziert und ich habe einen kurzen O-Ton eingefangen von dem Thomas Holland, der ist Letztautor wahrscheinlich bei diesem DOTS-Trial, zumindest ist er bei dem Studienprotokoll Letztautor und der war so richtig im Thema drin, kann ich euch sagen, der kannte sich so richtig krass aus, das fand ich auch schon ganz interessant zu sehen, wie jemand, der so die Studie von vorne bis hinten so richtig gut durchgeplant hat, davon berichtet. Vielleicht hören wir uns das einmal kurz an.
So yeah, seeing that these substances, dalbavancin, what you just talked about, for example, is approved for skin and soft tissue infections. What role do you see in more complicated infections such as osteoarticular infections or endocarditis?
Yeah, I think as you said, both those antibiotics are approved for skin infections. I don't think that's the interesting indication. I think for most patients, we treat those pretty well with the antibiotics we have, including oral antibiotics. So I think the indications of interest are largely these deep-seated infections where we're giving longer treatment courses. So that's bone and joint infections, that's bacteremia, that's endocarditis, and that's the rationale behind doing a trial like the dalbavancin Staph aureus bacteremia trial.
Yes. And now for us in Germany, the sectors of inpatient and outpatients are strongly divided, so we might not be able to get a lot of follow-up doses in patients if we give the first dose as an inpatient, for example. So speaking for dalbavancin, what do you think is the right dose if we can only give one?
Yeah, I mean, I don't think there's a lot of data for giving higher than the 1500 milligram dose. We have a similar problem. It can be hard to logistically organize that second dose. And so what ends up happening is that instead of using a two-dose week-apart regimen like we did in the trial, we end up just using a single dose at the end of therapy. And so patients have to get, 2 weeks or 4 weeks of something else and then get that as a way to abbreviate the end of their hospital stay, which to me is not ideal, but we have similar constraints around just the logistics of getting a second dose. I think if you have the ability, then the right dose, or at least the dose that we studied in our trial, was 2 1500 milligram doses a week apart.
Perfect. Okay, thank you very much.
You bet, absolutely.
Ja, genau. Ich kann den Trial dann nochmal ganz kurz wiederholen. Der ist auch schon mal auf der ECCMID vorgestellt worden, aber genau, da wurde eben Dalbavancin zweimal 1,5 Gramm, also an Tag 0 und dann eine Woche später gegeben, wurde verglichen mit Standard of Care. Und Standard of Care war, also bei Staph aureus Blutstrominfektion, und Standard of Care hat sich eben unterschieden, ob ich MSSA, also Methicillin-sensibel, oder MRSA, also resistent, hatte. Bei MSSA war es Cefazolin oder Naphthalin, also entspricht so ungefähr unserem Flucloxacillin hier. Und bei MRSA war es Vancomycin oder Daptomycin. Und der Trial ist mir deswegen auch ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil jede der beiden Studiengruppen genau 100 PatientInnen eingeschlossen hatten in die finale Analyse. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig symmetrisch und genau, habe ich sonst noch nicht gesehen zumindest, aber das war irgendwie so ganz memorable. Naja, genau, dann haben sie sich nach 70 Tagen, haben 70 Tage langes Follow-up gemacht und dann da so einen etwas innovativen primären Endpunkt, auf den ich gleich nochmal eingehen kann, gemacht. Aber genau, also ungefähr ein Drittel war Methicillin-resistente, also MRSA, Staph aureus in beiden Gruppen und ungefähr zwei Drittel waren MSSA. Großteil waren Osteomyelitis, so ungefähr ein Drittel, dann ungefähr 30% waren Haut- und also Skin and Soft Tissue Infections und dann nochmal so ja 20-25% endovaskuläre, also so Endokarditis und so weiter. Der Rest war pulmonaler Fokus. Genau, und was sie eben als, und sie haben eingeschlossen unkomplizierte Bakteriämie, das muss ich nochmal sagen. sie haben ausgeschlossen, also sie hatten viele Ausschlusskriterien und das war unkomplizierte Bakteriämie, also irgendwie zu leichte Infektionen, aber auch zu schwere, also insbesondere zwei zentrale sind ZNS-Beteiligung, aber auch Linksherzendokarditis haben sie ausgeschlossen, also sie haben sich sozusagen bei der Endokarditis nur die Rechtsherzendokarditis angeguckt, aber auch wenn die noch Prosthetic Material, also noch Kunstklappen oder sowas drin hatten oder Devices, haben sie es ausgeschlossen und wenn die Leute eine starke Immunsuppression hatten. Genau, und als Outcome haben sie sich dann eben dieses Desirability of Outcome Ranking, also DOR, an Tag 70 angeguckt. Da hatte man so fünf verschiedene Stufen, konnte man erreichen. Eins war die beste, da war man sozusagen überlebend und hatte keine Clinical Failure, keine sonstigen Komplikationen und keine schweren AEs. Und fünf war sozusagen die schlechteste, da war man tot. Genau, und was ist dabei rausgekommen? In diesen beiden Gruppen hat sich im Wesentlichen eine Nichtunterlegenheit gezeigt. Also dieses Dalbavancin als zweimal im Abstand von 7 Tagen 1,5 Gramm gegeben, war eben nicht unterlegen. Genau, und eine wesentliche Sache, die ich für mich in der Praxis daraus mitgenommen habe, ist, dass man diese 1,5 Gramm Einzeldosis sehr gut geben kann von dem Dalbavancin, weil wenn man nämlich in die Zulassung guckt, dann stehen da auch noch Dinge drin, dass man erstmal 1000 Milligramm, also 1 Gramm geben soll und dann 7 Tage später nochmal 500 Milligramm und das ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, sondern man kann... Genau, im ganz individuellen Einzelfall ist auf jeden Fall diese 1,5 Gramm Dosis etwas, was man gut machen kann. In diesem Trial haben die jetzt ja das zum Beispiel auch zweimal hintereinander gegeben.
Ja, ich finde das ja cool, wenn man irgendwie diese, also ich bin großer Fan von Dalbavancin. Ich weiß aber auch immer nicht so richtig, wann man das jetzt einsetzen kann und in welcher Dosis. Also ich glaube, das ist genau die Krux. Aber und es ist natürlich auch, muss man auch sagen, absolut off-label. Da muss man natürlich immer einen Antrag stellen und den erstmal durchhaben, bevor man einen Patienten darauf umstellen kann. Aber das wäre natürlich eine super Option, um die Leute einfach früher aus dem Krankenhaus zu kriegen.
Okay, gut, das war's zu Dalbavancin. Dann kommen wir mal zum letzten Thema, nämlich zu einem klassischen Infektiologie-Thema, nämlich können wir die Therapiedauer bei Blutstrominfektionen verkürzen?
Shorter, Brad Spellberg. Genau. Ja, das ist vielleicht auch ganz schnell, weil dazu gibt es eigentlich noch gar keine Publikation, aber mir ist das bei Twitter-X so ein bisschen reingespült worden, dass alle ganz excited waren über so ein Late-Breaker-Abstract, dieses Balance-Trial. Und ich hatte mir jetzt die Slides nochmal angeguckt. Also das ist eine Studie sozusagen, 7 versus 14 Tage Antibiotikatherapie für Patients with Bloodstream Infections. Und da dachte ich erstmal so, aber kein Staph aureus, kein Candida. Also sozusagen die Bösen waren erstmal sozusagen primär ausgeschlossen. Und was die Kollegen geguckt haben, ist eigentlich genau das, was im Titel steht. Ne? Also man will natürlich gerne Antibiotikatherapie verkürzen, um einfach Side-Effects zu verhindern. Häufige Erkrankung, Blutstrominfektion, hohe Mortalität und man weiß eigentlich bei vielen der Erreger gar nicht so genau, was ist eigentlich die optimale Therapiedauer und die Frage war jetzt eben, ist 7 Tage nicht inferior gegenüber 14 Tage für 90 Tage Mortalität bei Patienten mit Bloodstream-Infection und das war eine multizentrische Studie, da gingen so ein paar retrospektive Kohortenstudien voran, aber die eigentliche Studie war dann eben eine Randomisierung von Patienten, die hospitalisiert waren zum Zeit der positiven Blutkultur und die Blutkultur musste ein pathogenes Bakterium sein. Ausschlusskriterien waren schwere Immunsuppression, Kunstklappe im Herzen, schon a priori bekannte Syndrome, wo man weiß, man muss die länger behandeln, also was weiß ich, eine Endokarditis oder irgendwie ein Riesenleberabszess oder so, wo man weiß, da kommt man also weder mit 7 noch mit 14 Tagen hin, wenn es nur eine einzige positive Blutkultur war mit einem Kontaminanten und wie gesagt Staph aureus oder Pilze. Genau, und dann wurde eben verglichen, der Endpunkt war 90 Tage Mortalität, sekundäre Outcomes war dann noch sowas wie Length of Stay, Notwendigkeit der Beatmung, Relapse, Antibiotika-Freitage, C. diff-Infektion, Akquirierung von Resistenzen. Die haben viele Patienten gescreent und eingeschlossen, also knapp 37 Patienten gescreent, davon 14.000 eligible und schlussendlich randomisiert worden sind dann 3.600 PatientInnen, die 1:1 in den 7- und 14-Tage-Arm randomisiert worden sind. Die waren auch gut sozusagen, waren gut randomisiert, also gleiches Alter, gleicher Anteil von Patienten auf der Intensivstation, auf der Normalstation, Diabetes, Cancer-Patienten, immerhin auch 10-12% immunosuppressed in beiden Gruppen. Die Definition von Severe Immunosuppression habe ich jetzt aus den Slides nicht ersehen können. Das muss man dann sehen, was in der Publikation dann kommt oder im Studienprotokoll, was ich mir natürlich auch nochmal hätte angucken können. fällt mir da gerade auf. Also nee, ich glaube tatsächlich hätte ich sowas gesehen wie Neutropenie und so, also so wirklich schwere onkologische Erkrankungen. Genau, 3/4 der Infektionen waren Community acquired, der Rest war nosokomiale Infektionen. Tatsächlich der häufigste Fokus waren Harnwegsinfekte, gefolgt von abdominellen Infektionen und dann pulmonalen Infekten und dann noch so ein paar andere. Hinterher E. coli und Klebsiellen als die beiden häufigsten Erreger, gefolgt von Enterokokken und Coagulase-negativen Staphylokokken. Und tatsächlich ist der Non-Inferiority-Endpoint erreicht worden, also tatsächlich 7 Tage sind nicht inferior gegenüber 14 Tagen. Man muss sagen, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig Breaking News. Also es gab ja 2022 schon mal so eine randomisierte Studie in CMI, die eben 7 versus 14 Tage bei Enterobacterales Blutstruminfektionen sich angeguckt hat, wo man tatsächlich ein bisschen mehr Ausschlusskriterien noch hatte. Also es darf sozusagen keine tiefsitzender Fokus sein, keine Infektion, wo man nicht der Vermutung ist, die ist in 24 Stunden kontrolliert und so weiter. Also da waren die Ausschlusskriterien auch so ein bisschen weiter gefasst, aber auch hier hat sich gezeigt, 7 Tage sind nicht inferior. Und es gibt noch 2 andere, die kann man auf tatsächlich auf Brad Spellberg's Shorter is Better Seite auch nachlesen. Also insofern, das ist schon ganz interessant, muss man sagen. Und die sekundären Endpunkte, also man hat gesehen, die signifikant unterschiedlich war sozusagen nur der kürzere Stay in Hospital bei den Kurzbehandelten und Hospital-Free Days. Also bei allen anderen gab es sozusagen keinen signifikanten Unterschied. Interessanterweise auch nicht bei C. diff-Infektionen. Also da war der Unterschied eben auch nicht klinisch signifikant. So, wieder Patienten ausgeschlossen und unter Immunsuppression. Das ist natürlich die Gruppe, die ist irgendwie, die immer überall rausfliegen. Aber so ist das natürlich dann in den Studien. Und da tut man sich natürlich auch schwer, Therapie zu verkürzen. Aber ich glaube, sozusagen die Indizien mehren sich, dass man doch deutlich mehr Infektionen deutlich kürzer behandeln kann, als wir es jetzt machen. Also das scheint tatsächlich so zu sein. Interessant finde ich, dass, also mich würde sehr interessieren, ob es bei der Auswahl der Antibiotika tatsächlich Unterschiede gibt. Also ob jetzt Beta-Lactame irgendwie besser performen als irgendwie andere. Aber dafür ist die Studie natürlich auch nicht so ganz ausgelegt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das, da so die Antibiotika-Verteilung ist da gar nicht jetzt erstmal in den Preliminary Slides irgendwie. Es war nur sozusagen adequate antibiotic treatment angezeigt, genau.
Ja, was ich stark fand oder eine Stärke der Studie, dass es ja viele kritisch Kranke, ne, also 50% waren auf ICUs oder so oder noch mehr eingeschlossen hat. Genau, das N war relativ groß im Vergleich zu den anderen Studien.
Also genau, 55% ICU und 50% auf der peripheren. Station, genau, ja.
Weil sonst hört man ja oft so, oh, der Patient ist so krank, da können wir keine kurze Antibiotikatherapie machen, aber das ist bestimmt anscheinend
nicht schlecht, dass sie haben, die Therapie nach 7 Tagen zu beenden.
Ja.
Ja, genau. Ja, also das war der kleine Ausflug in die gramnegative Blutstruminfektion.
Super. Okay, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein, oder? Jetzt haben wir hier ein bisschen einen schnellen Ritt durch die verschiedenen Highlights der ID Week gemacht.
Ja, das denke ich auch. War doch ganz kurzweilig, finde ich. Und Till, danke nochmal für deinen Einsatz. Ja. Also diese ganzen O-Töne, das ist wirklich
super. Hat Spaß gemacht.
Also, ja.
Sehr gut. Super, dann kommen wir jetzt noch zu den Fundstücken der Woche, oder?
Soll ich mal anfangen?
Mach doch
mal. Ich habe heute eine Buchempfehlung mal wieder mitgebracht, und zwar über das zu dem Buch Schatten der Welt von Andreas Izquierdo. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon gelesen hat. Es ist eher so, es spielt aktuell zu Beginn des Ersten Weltkrieges, finde ich, also in Deutschland spielt es. Es ist eine schöne Geschichte, es ist schön zu lesen. Ich kann es sehr empfehlen. Ich will jetzt nicht mehr verraten erstmal.
Okay, cool. Ja, ich habe auch einen Buchtipp mit, und zwar habe ich, war es auch eine Empfehlung von einer Freundin, die hat mir empfohlen, Where the Crawdads Sing, der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Auf Englisch habe ich das gelesen. Ich fand es mega gut, super berührend über so ein Kind, was so alleine im Sumpf aufwächst und so eine Bindung zu Tieren eingeht. Ja, Voll schön.
Ja, ich habe tatsächlich im Urlaub jetzt auch noch mal wieder zum, ich glaube, dritten Mal ein Buch angefangen, was ich jedes Mal richtig toll finde, wenn ich es anfange. Und dann ist es aber so extensiv, dass ich dann immer so ein bisschen den Atem verliere. Aber eigentlich, ich muss es mal schauen, weil es wirklich toll ist. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte ich das auch schon mal erwähnt, aber es ist, wenn wir bei X folgt, hat es vielleicht auch schon mitgekriegt, es ist And the Band Played On. Das ist eben diese Geschichte sozusagen, das ist tatsächlich ein Journalist mit ganz vielen so Protagonisten aus den Anfängen von HIV zusammengesetzt mit den Ärzten damals und auch Patienten und Aktivisten und hat wirklich so ein, ja eigentlich so ein Zeitzeugnis geschrieben, wie das sozusagen damals alles losging. Und ich finde es wahnsinnig berührend, sehr intensiv und wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Gibt mehrere aus. Ich glaube, die erste Auflage ist so in den Ende der 80er, Anfang der 90er entschieden und jetzt die letzte aus 2007. Also richtig toll. Diesmal schaffe ich es. Aber es ist wirklich, und es gibt auch einen Film dazu, der ist auch toll. Also wirklich, ja, das kann man sehr empfehlen.
Wow, das klingt cool.
Nun denn.
Ja, sehr gut. Ja, wenn euch diese Folge vom Infektsupport gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung. Deswegen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, schreibt uns immer gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.